Wir verständigen uns mit Worten, natürlich. Wir sprechen unablässig. Wir Menschen sind sprechende Wesen. Tiere geben Laute und Töne von sich, aber sie sprechen nicht, das können allein wir. Und angerufen werden wir mit unserem Namen. Unser Name ist unsere Identität. Durch meinen Namen bin ich ein Jemand und kein Niemand. Wir haben für alles einen Begriff. Wir erkunden die Welt mit Worten und Worte sind elementar für unser Leben. Wir könnten weder von der uns umgebenden Welt noch von uns selber überhaupt reden, wenn wir dafür kein Wort hätten. Mit Worten erkunden wir unseren Schmerz, wir benennen unsere Gefühle, wir sagen mit unseren Worten, wie das so innen drinnen in uns aussieht, ob da Glück, ob da Trauer, ob da Freude, Zufriedenheit und Liebe leben. Wir trösten, wir tadeln, wir loben, beleidigen, alles mit Worten. Und Worte können süß schmecken, aber sie können auch bitter sein. Und mit einem Wort oder mit Worten sagen wir einem anderen Menschen, wie wichtig er für uns ist, wie unverzichtbar er oder sie zu meinem guten Leben dazugehört. Mit unseren Worten benennen wir auch unseren Glauben, also das, was uns Halt gibt. Das, worauf wir uns in unserem Leben verlassen und worauf wir hoffen. Und Gott spricht zu uns durch sein Wort der Hebräischen und der griechischen Bibel. Und Gott offenbart sich durch sein Wort. Nach Johannes wurde das Wort Fleisch. Fleisch ist ein hebräischer Begriff für Leib, für Körper. Wir nennen diesen Vorgang auch Inkarnation, Carnis, lateinisch das Fleisch. Und seine Zeitgenossen haben Jesus live erlebt. Wir haben von ihm gehört oder gelesen. Für uns lebt Jesus in den Erzählungen über und von ihm und wir vertrauen diesen Worten, dass sie wahr sind und dass das, was da erzählt wird, wirklich gewesen ist, wie es erzählt wird. Ja, wenn wir als Menschen miteinander reden, dann haben wir Kommunikation. Und in dem Wort Kommunikation steckt das Wort Communio drin, also Gemeinschaft. Wenn wir Menschen miteinander sprechen, dann überwinden wir die Distanz, die normalerweise zwischen uns herrscht und stellen Nähe, eine Verbindung her. Worte stiften also Gemeinschaft. Und beim Abendmahl, wie bei der Taufe, machen die Worte aus Brot und Wein und Wasser ein sakrales Ereignis. Ohne diese Deuteworte blieben die Elemente Brot, Wein und Wasser, was sie sind, natürliche Elemente. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gemeinsam an einem Projekt arbeiteten, dann sagen wir, gib mir mal den Hammer oder die Säge oder was weiß ich, was wir jetzt gerade so brauchen. Leben ist Sprache und Sprache ist Leben. Und Sprache setzt auch in Bewegung. Sprache ist nicht nur ein Austausch von Informationen, Sprache und Worte gibt auch Handlungsanweisung. Wenn jemand zu mir sagt, du dort, geh dahin und ich tue das, dann reagiere ich auf sein Wort, reagiere ich auf sein Wort. Und doch, das werden Sie wahrscheinlich auch so sagen, sind die meisten Worte in den Wind gesprochen. Der Philosoph Martin Heidegger nennt das, was unter uns herrscht, Gerede. Die Sprachwelt besteht zu einem großen Teil aus Gerede. Worte kaum gesprochen, schon wieder vergessen. Und sie hinterlassen bei uns in der Seele keinen Eindruck. Tag für Tag werden wir mit Worten überschwemmt. Und meistens haben diese Worte kein Gewicht. Das ist eben Gerede. Das sind Worte, die wir uns auch sparen könnten. Und Heidegger warnt uns davor, dieses Gerede zu praktizieren, weil wir dann in der Belanglosigkeit sind. Aber andererseits, denke ich, brauchen wir auch solche Worte der Belanglosigkeit, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Ich kann ja nicht immer gleich von dem sprechen, was mir auf der Seele liegt, was mich umtreibt. Ich kann ja nicht immer sofort bei dem anderen mit der Tür ins Haus fallen. Ich muss ja erstmal Nähe herstellen, Vertrauen aufbauen. Und dazu brauchen wir auch eine gute Balance. Wir müssen das entweder lernen oder wieder lernen, einem anderen Menschen wirklich zuzuhören. Oder wenn Sie das schon können, dann müssen Sie sich dieses Zuhören bewahren. Zuhören ist eine Kunst, die wenigen gelingt. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Sie werden auf der Straße angesprochen. Wie geht's dir? Und dann sagt man, ja, es geht schon so. Ich habe eine neue Hüfte. Und dann sagt der andere, habe ich auch. Und dann kriegt man den Eindruck, eigentlich will er gar nicht hören, wie es dir geht, sondern erzählen, wie es ihm geht. Das ist ganz oft so der Fall, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Da interessiert sich der andere nicht für dich, sondern er interessiert sich mehr für sich. Der fragt, damit er erzählen kann. Aber wer wirklich einem anderen zuhört, der hört auch zwischen den Zeilen, was diesem Mann oder Frau auf den Nägeln brennt. Und Worte, die Gewicht haben, die berühren uns auch, die klingen auch in der Seele nach. Sie werden zwar durch das Alltägliche wieder überspielt, aber sie bringen sich auch immer wieder in Erinnerung. Und das Gewicht dieser Worte zeigt uns das Gewicht, das ein anderer bei uns hat. Und Worte, die dem Leben abgerungen sind, sind niemals nur Gerede, sie sind mit Erfahrung gesättigt, sie haben sich bewährt. Ich habe einmal von einem Kollegen gehört, der an einem Gehirntumor erkrankt war, dass ihn ein Glaubenslied aus seinen Kindertagen durch diese Zeit begleitet und ihm Halt gegeben hat. Das war nicht so sehr die theologischen Weisheiten, die er im Studium gelernt hatte, sondern es war schlicht und ergreifend ein einfaches Kinderlied. Er hat diese Krankheit überwunden, aber dieses Kinderlied, die Worte des Kinderliedes haben ihn gestärkt und Halt gegeben und ihn durch diese Zeit begleitet. Er hat diese Krankheit Gott sei Dank überlebt. Schön. Die Mitglieder des Volkes Israel zur Zeit des Propheten Hesekiel sind für das Wort Gottes nicht mehr erreichbar. Es kommt wohl in ihre Ohren, aber es kommt nicht in ihren Herzen und in der Seele an. Das Wort Gottes berührt sie nicht und bringt in ihnen nichts zum Klingen. Für sie ist das alles, was da von Gott kommt, leeres Gerede, Worte ohne Gewicht. Aber es liegt daran, weil sie sich Gott gegenüber verschlossen haben. Und dabei, denke ich, sollte ein Wort Gottes schon allein deshalb Gewicht haben, weil es ein Wort von Gott ist. Welches Wort soll überhaupt mehr Gewicht besitzen, frage ich. Keins. Aber sie sind Menschen, so steht es im Text, mit einem trotzigen Gesicht und mit einem harten Herzen. Trotz kennt man, ne? Dann ist das, was man partout nicht machen will, obwohl man eigentlich weiß, dass es besser für einen ist, aber man besteht auf seinem eigenen Willen und nimmt den Schaden in Kauf, allein weil man jetzt trotzig sein will. Und dann macht man sein Herz hart. Man beharrt auf seinem Willen und will nicht dem anderen Recht geben. Man muss sagen, trotz ist nicht vernünftig. Das ist es echt nicht. Und auf einem harten Boden kann kein Same Wurzel schlagen und Früchte bringen. Und das Wort Gottes kann sich in einem trotzigen Herzen auch kein Gehör verschaffen. Wieso sind eigentlich Menschen Gott gegenüber trotzig? Ich habe in Remels einen Gesprächspartner, mit dem ich mich ab und an bei Gelegenheit, und vor kurzem war wieder so eine Gelegenheit, über Gott, Kirche und Glaube unterhalte. Und er kann das einfach nicht akzeptieren, mit Gott eine Macht über sich zu haben, also jemanden über sich angesiedelt zu haben. Weil für ihn Gott als höhere Macht automatisch bedeutet, dass dieser Gott als höhere Macht seine menschliche Freiheit einschränkt. Der Glaube an Gott als höhere Macht bedeutet automatisch Einschränkung seiner menschlichen Möglichkeiten. Da würde Gott etwas regulieren, was er nicht reguliert haben will. Ich vermute, dass viele so ein Bild von Gott haben, wenn sie überhaupt eins haben. Und ich habe dann versucht, ihm zu zeigen, aufzuzeigen, dass eine höhere Macht nicht automatisch Einschränkung seiner Freiheit bedeuten muss. Das muss nicht so sein. Warum? Natürlich kann eine höhere Macht auch einem Einzelnen seine Freiheit lassen, vielleicht sogar erst ermöglichen, Freiheit schenken. Aber irgendwie, er kann das nicht hören. Also meine Worte sind dann wirklich in den Wind gesprochen, die fruchten nicht. Nun muss man ja sagen, unsere Freiheit mir ist auch, meine Freiheit wichtig und heilig. Und die Freiheit der Menschen ist hart erkämpft im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und nach Immanuel Kant gipfelt unsere Freiheit in dem Satz, kein Mensch, das finde ich gut, kein Mensch hat ein Recht auf Gehorsam. Kein Mensch hat ein Recht auf Gehorsam. Freiheit ist heilig, aber absolute Freiheit ist, glaube ich, eine Illusion. Freiheit ist immer meine, das sind meine Erfahrungen, das ist meine Überzeugung. Das ist mein Wille und meine Wünsche, nach denen ich entscheide. Und es sind natürlich meine natürlichen Grenzen, innerhalb derer ich entscheide. Ich bin eben der, der ich bin. Und ich komme auch absolut schwer aus meiner Haut raus. Das ist so banal, dass ich selbst das Shampoo nach meinen Kriterien aussuche und ein oder anderer sucht es nach seinen Kriterien aus und es wird ein anderes Shampoo sein. Und so ist das auch mit der religiösen Überzeugung als Bedingung meiner Freiheit. Aber wichtig bei diesem Thema ist die Tatsache, dass die erste Erfahrung, die das Volk Israel mit seinem Gott macht, die ist, dass Gott sie aus der Knechtschaft in die Freiheit führt. Für das Volk Israel ist Gott ein Gott der Freiheit. Aber zur Zeit Hesekiels ist diese Dankbarkeit dem Gott der Freiheit gegenüber in den Hintergrund getreten, vielleicht sogar vergessen. Und Gott selbst nur noch die Macht, die das Leben einschränken will und die also unsere Freiheit beschränkt, wie das bei meinem Remelsack-Gesprächspartner auch der Fall ist. Aber natürlich will Gott sich seinem Volk, seinen Menschen als der Gott der Freiheit ins Herz bringen. Und so sind seine einladenden Worte auf eine Papierrolle geschrieben und Gott fordert seinen Propheten Ezechiel auf, diese Worte zu essen. Ezechiel macht es auch, wie der Spion. Und das Wort Gottes wird ihm in seinem Mund süß wie Honig. Und er hat sie inwendig. Sein Wort ist Gottes Wort und Gottes Wort ist sein Wort. Wenn unser Glaube wie eine Last auf uns liegt, wenn unser Glaube uns einschränken will und uns tatsächlich einschränkt, dann läuft etwas falsch. Wenn unser Glaube aus einem »Das darfst du gerade noch«, »Aber das darfst du eigentlich schon nicht mehr« besteht, dann können wir ihn auch getrost ablegen. Das ist Gottes Wille nicht. Gottes Wille ist unsere Freiheit. Als Kinder Gottes sind wir freie Wesen. Gott will uns von dem befreien, was uns beschränkt. Er befreit uns von unserer Abhängigkeit, von der Meinung anderer Menschen. Was mag der denken, was mag die denken? Die hat mich so seltsam angesehen. Irgendwie, was habe ich falsch gemacht? Gott befreit uns von der Diktatur unseres Willens, von der Dominanz unserer Wünsche. Und selbst die 10 Gebote wollen uns ja nicht einschränken. Sie sind Wege Gottes in die Freiheit. Ein Beispiel: Ehre Vater und Mutter. Wie bitter ist das, wenn Eltern und Kinder sich im Leben entfremden und nicht mehr miteinander reden können? Und wie eingeschränkt ist das Leben durch diese Tatsache? Und wie befreit leben wir, wenn Eltern ihre Kinder mit Liebe und Vertrauen ans Leben heranführen und wenn Kinder ihren Eltern das in Liebe zurückzahlen? Und so könnte man das, so kann man das, könnte es eventuell ist, also kann man das, an allen Geboten durchbuchstabieren. Aber wenn Gottes Worte nur noch aus Geboten, Gesetzen, Verordnungen bestehen, dann liegen sie uns schwer auf der Seele. Und das soll nicht sein. So ist Glaube keine Lebenshilfe. Die Worte Gottes aber wollen und sollen süß sein wie Honig und inwendig wie auswendig. Gottes Wort will in uns leben und wir haben einen Gott, mit dem wir über Mauern springen, wie es im Psalm heißt, und keinen, mit dem wir im Leben gegen die Wand laufen. Freiheit ist ein liebliches Wort. Und es ist eins, das uns der christliche Glaube ins Ohr flüstert. Glaube ist Freiheit. Glaube meint, in der Freiheit des Glaubens zu leben. Und wenn Gott wirklich Liebe ist, dann will Gott unsere Freiheit. Die Freiheit des Geliebten ist immer ein Wesenszug der Liebe. Wollte ein Liebender den Geliebten mit anderen Methoden als die Liebe an sich binden, dann wäre Liebe keine Liebe mehr. Aber der Liebende schenkt dem Geliebten Freiheit. Und so ist das mit Gott und mit uns. Und ich finde, mit diesem Wort kann man gut leben, oder? Amen.